Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Radl Info vom Mittwoch, dem 8. April. Schön seid ihr dabei. Und darum geht es bei uns in der Sendung heute. Am Sonntag wird in Ungarn gewählt. Für einen Systemwandel ist jedoch eine Zweidrittelmehrheit notwendig.
Also wenn das System so bleibt, mit den von Fidesz besetzten Institutionen, Medien und so weiter, dann wäre auch eine neue Regierung von Peter Maggio vollkommen zu Handlungsunfähigkeit verurteilt.
Sagt Peter Techet, promovierter Jurist und Historiker. Außerdem, seit der Präsident El Salvadors vor 4 Jahren den Ausnahmezustand ausgerufen hat, ist das Land sicherer geworden. Dabei geht die Regierung von Präsident Bukele aber höchst autoritär vor und nimmt auch MenschenrechtsaktivistInnen ins Visier. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Piu.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Wir kommen aber zuerst zu den Nachrichten des Tages. Iran und die USA haben sich auf einen Waffenstillstand geeinigt. Grundlage dafür ist der 10-Punkte-Vorschlag Irans von gestern, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Teil dieses Vorschlags sind die Öffnung der Straße von Hormuz, die Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran sowie das Ende aller Konflikte in der Region. Die beiden Parteien haben das Abkommen vereinbart, kurz bevor die Frist von US-Präsident Trump abgelaufen ist. Trump hatte zuvor angekündigt, in der Nacht auf heute werde, Zitat, eine ganze Zivilisation ausgelöscht, sollte sich Iran nicht auf einen Waffenstillstand einlassen. Gemäß den USA beteiligt sich Israel ebenfalls am Waffenstillstand. Israel hat das bestätigt, wies aber darauf hin, dass die Kampfhandlungen im Süden Libanons nicht davon betroffen sind. Damit widerspricht Israel den Angaben des pakistanischen Premierministers, der das Abkommen vermittelt hat. In der türkischen Metropole Istanbul versuchten gestern 3 Männer, die israelische Botschaft anzugreifen. Wie die BBC berichtet, waren die Männer mit Pistolen und Gewehren bewaffnet und lieferten sich einen Schusswechsel mit der Polizei. Gemäß Angaben der türkischen Behörden töteten die Sicherheitskräfte einen der Angreifer und verletzten die anderen beiden. 2 Polizisten wurden außerdem dabei leicht verletzt. Das türkische Innenministerium gab bekannt, dass die Angreifer mit einer Terrororganisation in Verbindung stünden, die Religion ausnutze. Dies wird als Hinweis auf den IS gewertet, bisher hat sich aber noch keine Gruppe zum Angriff bekannt. Die UBS könnte in Zukunft wegen Nazikonten eingeklagt werden. Das geht aus einem Entscheid eines US-amerikanischen Bundesrichters hervor, wie die Tamedia-Zeitungen berichten. Der Richter lehnt ein Begehren der Bank ab, wonach sie ihre Haftung im Zusammenhang mit neuen Erkenntnissen zu Nazikonten einschränken wollte. Die UBS stützte sich dabei auf eine Vereinbarung aus dem Jahr 1999. Hintergrund sind neue Hinweise auf Verbindungen der ehemaligen Credit Suisse CS zu Nazikonten. Die UBS hat die CS vor 3 Jahren übernommen. In die Schweiz. Arbeitslose müssen zum Teil immer noch auf ihr Geld warten. Das hat mit einem IT-Problem beim Bund zu tun, wie SRF berichtet. Betroffen sind vor allem Personen, die sich neu bei der Arbeitslosenkasse anmelden. Sie erhalten ihre Auszahlungen oft nicht rechtzeitig. Im Januar und Februar hatte das zuständige Staatssekretariat für Wirtschaft SECO Probleme mit einem neuen IT-System. Dieses laufe nun stabil, sagt das SECO, bei den Arbeitslosenkassen haben sich aber die Pendenzen angestaut. Im Kampf um bessere Arbeitsbedingungen konnte das Personal von Stadtbus Winterthur ihre Forderungen durchsetzen. Das berichtet das Online-Magazin Das Lamm. Demnach beschloss Stadtbus Winterthur, auf die Forderungen einzugehen, nachdem der Betrieb mit der Gewerkschaft VPOD verhandelt hat. Die Einigung verbessert unter anderem die Situation bei den Dienstplänen und umstrittene Platzhalterschichten, die in der Vergangenheit zu unverschuldeten Minusstunden geführt haben. Damit ist die angekündigte Streikwelle vom Tisch. Bereits Anfang März hat das Fahrpersonal von Stadtbus Winterthur gestreikt. In den Kanton Bern. Die Zivil- und Strafgerichtsbarkeit des Kantons beurteilte im letzten Jahr rund 36.000 Fälle. Das geht aus dem Tätigkeitsbericht der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft des Kantons Bern hervor. Damit bewegen sich die Zahlen in einem ähnlichen Rahmen wie im Vorjahr. Zum großen Teil handelt es sich dabei um Zivilverfahren. Strafverfahren machen weniger als einen Fünftel der Fälle aus. Und zum Schluss noch eine Meldung aus der Stadt Bern. Berner Schulen sollen in Zukunft Französischkurse für Fortgeschrittene anbieten. Das berichtet die Tageszeitung Der Bund. Diese sollen den Wegfall der zweisprachigen Klassen Klabi abfedern. Ob die Kurse allen Kindern offen stehen, ist noch ungewiss. Das Schulamt teilt in einem Elternbrief zudem mit, dass die Stadt verschiedene Ansätze prüfe, um die deutsch-französische Zweisprachigkeit an der Volksschule zu fördern. Das war die Nachrichtenübersicht mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr, verantwortlich Noah Piu. Und noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage in Bern. Nach einem sonnigen Tag bei bis zu 23 Grad sinken die Temperaturen in der Nacht auf morgen. Es besteht Frostgefahr. Der Donnerstag wird wieder sonnig bei bis zu 23 Grad, der Freitag dann etwas bewölkter bei bis zu 20 Grad. Und noch einen Hinweis an alle AllergikerInnen. Momentan blühen Esche und Birke und es ist eine hohe Konzentration von Eschen- und Birkenpollen vorhanden. Ebenfalls vorhanden sind Pollen von Platane und Hagebuche.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Am nächsten Sonntag, dem 12. April, wird in Ungarn ein neues Parlament gewählt. Und zum ersten Mal seit 16 Jahren könnte der amtierende Präsident Viktor Orbán verlieren. In den Meinungsumfragen liegt der Herausforderer Péter Magyar derzeit vorne. Der Wahlsieg ist ihm aber keineswegs sicher. Nicht zuletzt auch aufgrund des von Orbán in den vergangenen Jahren vorangetriebenen Umbaus des Wahlsystems. Peter Techet ist promovierter Jurist und Historiker am Institut für den Donauraum und Mitteleuropa in Wien. Er analysierte die Wahlen im Voraus in einer Online-Veranstaltung des Wissenschaftsnetz Diskurs. Simon Keller berichtet.
Falls es am Sonntag in Ungarn tatsächlich zu einem Regierungswechsel kommen sollte, bedeutet es noch nicht, dass dieser auch zu einem Systemwechsel führt. Denn das System Orbán ist nach 16 Jahren tief verwurzelt im Staatsapparat. Der aktuelle Herausforderer Péter Magyar von der TISA-Partei ist deshalb interessiert an einem Systemwechsel. Das sagt Peter Techet, promovierter Jurist und Historiker am Institut für den Donauraum und Mitteleuropa in Wien.
Weil er ansonsten überhaupt nicht regieren kann. Also wenn das System so bleibt, mit den von Fidesz besetzten Institutionen, Medien und so weiter, dann wäre auch eine neue Regierung von Péter Magyar vollkommen zu Handlungsunfähigkeit verurteilt. Das heißt, auch als Machtmensch hat er daran Interesse, das System abzuändern. Das wird natürlich die große Frage sein, in welche Richtung er das alles abändern wird. Weil ich denke, erster wird mehr über die Programmatik der Partei, also der TISA Partei reden.
Obwohl laut Meinungsumfragen der frühere Fidesz-Politiker Péter Magyar derzeit vorne liegt, ist ihm der Sieg noch nicht gesichert. Zwar kann Péter Magyar von einem Großteil der Bevölkerung gewählt werden, dies könne sich aber nicht in einer parlamentarischen Mehrheit niederschlagen. Eine Partei benötigt für eine parlamentarische Mehrheit auch eine bestimmte Zahl an Wahlkreisen. Dieses System hat die jetzige Partei Fidesz in den vergangenen Jahren auf sich zugeschnitten.
Fidesz hatte in den letzten 16 Jahren fast immer diese zweite Mehrheit im Parlament, was für Verfassungsänderungen, aber auch für Änderungen anderer wichtiger Gesetze über Justiz, Medien und so weiter sehr wichtig ist. Also ohne diese Mehrheit, ohne diese zweite Mehrheit hätte Orbán nicht die Chance gehabt, sein System auf legalem Wege aufzubauen, wie auch Peter Madjar nicht die Möglichkeit haben wird, dieses System auf legalem Wege abzubauen.
Peter Techet sieht für diese Wahlen verschiedene Szenarien vor, die im Interesse der Fidesz, der jetzigen Regierungspartei, liegen.
Also natürlich, wenn Fidesz zweite Mehrheit kriegt im Parlament, dann ist das ganz gut für die Partei, dann wird alles so bleiben, wie es ist. Die Frage ist natürlich, ob die Opposition und besonders ob die oppositionelle Wählerschaft so einen Ausgang friedlich akzeptieren wird oder nicht.
Wenn Fidesz eine einfache Mehrheit im Parlament kriegt, sei dies zwar eine Blamage für die Partei, aber das System könne auch so gut weiterregieren.
Die Institutionen sind schon besetzt, die Verfassung wurde schon mehrmals geändert, die wichtigsten Gesetze wurden schon verabschiedet. Das heißt, Fidesz braucht eigentlich jetzt nicht so unbedingt diese verfassungsändernde Mehrheit im Parlament.
Erhält die Oppositionspartei nun eine einfache Mehrheit im Parlament, so liege das auch im Interesse der jetzigen Fidesz-Partei, so Techet.
Weil mit einer einfachen Mehrheit kann eigentlich eine neue Regierung fast nichts machen. Also die kann nicht die Verfassung ändern, die kann nicht das Justizsystem ändern, die kann nicht einmal das Budget des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der in Ungarn zu einem kompletten Propagandasender geworden ist, abändern. Das heißt, wenn eine oppositionelle neue Regierung nur über eine einfache Mehrheit im ungarischen Parlament verfügt, würde das bedeuten, dass die Regierungsarbeit, dass die Legislative von den fortbestehenden Institutionen, besonders Verfassungsgericht oder Budgetrat, komplett lahmgelegt werden kann.
Die Tisza-Partei könnte 2/3 im neuen ungarischen Parlament erhalten. Wenn man eine 2/3-Mehrheit in der Partei hat, kann man die Verfassung ändern. Die Fidesz hingegen versucht, eine 2/3-Mehrheit einer Tisza-Partei zu verhindern. Aber auch dafür habe die jetzige Partei unterschiedliche Methoden bereits etabliert.
Das alte Parlament bleibt im Amt bis zu 30 Tagen nach den Wahlen. Und dieses alte Parlament, das bis zu 30 Tagen noch im Amt bleibt, kann eigentlich die Verfassung vollkommen abändern. Das ist auch nicht so wahnsinnig spezifisch in Ungarn, das ist auch der Fall in Deutschland. Die Schuldenbremse wurden eigentlich auch in Deutschland so noch vom alten Parlament, aber nach den Wahlen geändert. Aber diese Möglichkeit ist da und Fidesz kann diese Möglichkeit in Ungarn benutzen, um die Verfassung wirklich noch so abzuändern, dass die Bedingungen für die Verfassungsänderungen oder andere Gesetzesänderungen noch mehr erhöht werden. Sagen wir mal so, Tisza kriegt 2/3 Mehrheit im Parlament, könnte eigentlich also das ganze System austauschen. Dann was macht Fidesz? In diesen 30 Tagen nach den Wahlen kann das alte Parlament der Verfassung ändern und sagen, für weitere Verfassungsänderungen, für weitere Gesetzesänderungen brauchen wir 80% Mehrheit im Parlament.
Solche rechtlichen Blockademittel wären politisch riskant. Weder eine neue Regierung noch ein großer Teil der Wählerinnenschaft würde entsprechende Maßnahmen tatenlos hinnehmen. Es bestünde daher die Gefahr einer verfassungs- und politischen Krise, sagt Peter Techet. Dies könnte entweder in einen offenen Konflikt zwischen der neuen Regierung und fortbestehenden Institutionen münden, etwa durch das Ignorieren verfassungsrechtlicher Entscheidungen oder in Neuwahlen enden. Wie die Wahlen in Ungarn ausgehen, zeigt sich am kommenden Sonntag, am 12. April.
Rabe Info.
El Salvador war lange bekannt für blutige Bandengewalt. Seit der Präsident Nayib Bukele vor 4 Jahren den Ausnahmezustand verhängt hat, ist die Gewalt der Banden stark zurückgegangen. Das Sicherheitsgefühl vieler in El Salvador hat sich stark verbessert. Doch diese Sicherheit hat eine Schattenseite. Die Regierung unter Bukele geht dem Ausnahmezustand höchst autoritär vor. Ein Bericht vom Nachrichtenpool Lateinamerika.
Für das neue Image von El Salvador als Sicherheitshochburg Lateinamerikas zahlt die Bevölkerung einen hohen Preis. denn der Ausnahmezustand wurde nicht nur benutzt, um Kriminelle zu verhaften. Es trifft auch Unschuldige oder Menschen, die aus Sicht des Staates irgendeiner Opposition angehören. Mitte Mai 2025 wurden die Aktivisten Alejandro Enriquez und José Ángel Pérez verhaftet. Wenige Tage später wurde die bekannte Rechtsanwältin Ruth López festgenommen. López gilt als eine zentrale Menschenrechtsverteidigerin in El Salvador. Amnesty International und andere setzen sich seitdem für ihre Freilassung ein. Die Verhaftung von Ruth López war für viele ein Schock. Gabriela Solorzano berichtet.
Viele Umwelt- und MenschenrechtsaktivistInnen haben das Land verlassen. Im Mai ist eine regelrechte Welle von Leuten ins Exil gegangen, um nicht verhaftet zu werden. Denn die Verhaftung von einer so prominenten Person wie Ruth López war ein Einschnitt. Sie ist in Haft, obwohl sie keine Straftat begangen hat. Sie hat einfach nur offen die Verbrechen des Ausnahmeregimes angeprangert. Ihre Verhaftung hat uns alle schockiert.
Gabriela Solorzano engagiert sich unter anderem in der Frauenumweltschutzorganisation AMAES. Auch die Umweltschützerin ist Repressionen ausgesetzt.
Esas condiciones generan un clima y un ambiente de
Durch diese Umstände wird klar, dass wir alle, die die Entscheidungen der Regierung in Frage stellen, in Gefahr sind. Denn der Ausnahmezustand kann gegen jede Person angewendet werden, die sich widersetzt oder offen Menschenrechtsverletzungen anprangert. So wie wir UmweltschützerInnen.
Trotz allem gibt es vor Ort Strategien, Ideen und kleine Freiräume, um aktiv gegen Unrecht und Umweltverstöße vorzugehen. Dennoch hoffen die AktivistInnen auf Hilfe von außen.
Am stärksten appellieren wir an die internationale Solidarität als Druckmittel auf unseren Staat. Im Moment haben wir im Land wenig Aktionsspielraum, denn unsere Regierung erhält viel Unterstützung aus der Bevölkerung, die bereit ist, für das Gefühl von Sicherheit ihre Rechte zu opfern.
Druck von außen kann helfen, dass die Menschenrechtsbewegung in El Salvador auch kleine Erfolge verzeichnen kann. Ende Dezember wurden Alejandro Enriquez und José Ángel Pérez wieder freigelassen. Im Februar veranstalteten Oppositionelle eine Kundgebung vor dem Gefängnis in Santa Ana. Ebenfalls im Februar waren die deutschen Bundestagsabgeordneten Gökay Akbulut von der Linkspartei und Max Lux von den Grünen auf einer Informationsreise in El Salvador. Sie trafen sich mit Organisationen der Zivilgesellschaft und waren auch auf der Kundgebung vor dem Gefängnis in Santa Ana anwesend. Max Lux schildert seine Eindrücke.
Im Mittelpunkt unserer Reise standen die Situation der Menschenrechte, Zustand des Rechtsstaates und die politischen Gefangenen. Deswegen war es uns auch wahnsinnig wichtig, zum Gefängnis zu fahren, wo die meisten politischen Gefangenen sitzen und dort auch ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Gleichzeitig fand ich es auch wahnsinnig beeindruckend, den Mann von Ruth López zu treffen, ja, der sich unfassbar engagiert für die Freilassung seiner Frau, für alle politischen Gefangenen im Land. Und der sagt, bitte vergesst uns nicht, bitte unterstützt uns. Und genau das war unser Ansinnen bei dieser Reise.
Ruth López ist allerdings immer noch im Gefängnis. Ihre Untersuchungshaft wurde im Dezember um weitere 6 Monate verlängert. Auch Max Lux sieht die Rechtsstaatlichkeit in El Salvador nicht gegeben. Solange spricht sich der Abgeordnete dagegen aus, mit der Bukele-Regierung Geschäfte zu machen. Für Lux ist wichtig,
dass man die Menschenrechtsaspekte im EU-Assoziierungsabkommen mit Mittelamerika stärker stellt. Zweitens folgt natürlich konkrete nationale Menschenrechtspolitik aus Deutschland heraus gegenüber El Salvador für mich daraus. Und deswegen werden wir parlamentarisch uns auch weiterhin mit kleinen Anfragen da einbringen.
Auch Gabriela Solorzano hat eine klare Botschaft, was von Deutschland aus getan werden sollte, um zu versuchen, die Situation in El Salvador zu verbessern.
Es geht auch darum, einen anderen Teil von El Salvador zu zeigen, über den nicht berichtet wird. Die internationale Gemeinschaft und RegierungsvertreterInnen, zum Beispiel in Deutschland, haben die Möglichkeit, den Präsidenten für dessen Politik der Sicherheit auf Kosten der Menschenrechte zu kritisieren. Sie geben Gelder an El Salvador, die den Staat stärken und damit paradoxerweise diese autoritäre und antidemokratische Regierung legitimieren. Diese Gelder können an die Einhaltung der Menschenrechte gebunden werden. Wir richten uns auch an die internationale Gemeinschaft, die organisierte Zivilgesellschaft und Menschenrechtsgruppen, die seit Jahren solidarisch mit El Salvador sind. Sie sollen die Organisationen wahrnehmen, die den zu Unrecht Inhaftierten helfen und von ihren Regierenden fordern, genau zu schauen, was in El Salvador passiert.
Denn das, was im kleinen El Salvador passiert, kann auch Auswirkungen auf Europa haben, warnt Solorzano zum Abschluss.
Es geht darum, den Blick auf ein Land zu richten, das zwar sehr klein ist, aber in der ganzen Region zum Modell für den Aufstieg dieser autoritären Herrschaftsform wird. Und nicht nur in Lateinamerika, auch in Europa sind die faschistoiden und extrem rechten Regierungen auf dem Vormarsch, die uns so viel Schaden zugefügt haben.
Das war ein Bericht vom Nachrichtenpool Lateinamerika. Wir haben den Beitrag in einer kürzten Version gesendet. Den Link zur vollständigen Version findet ihr auf unserer Website.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Und damit sind wir am Ende des Rabe Info vom Mittwoch, 8. April. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir sehr gerne entgegen per Mail auf inforedaktion@rabe.ch. Beigetragen zum heutigen Info hat Simon Keller und für euch am Mikrofon ist der Noah Piu gsi. Merci vielmals fürs Zuhören, macht's gut, heit schön und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.